Guten Morgen, es ist Samstag, der 10. Mai 2025 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für extrem Gesicherte, für vorläufig Ausgesetzte, für die, die stillhalten und alle anderen, die einfach nur Recht haben. Mein Name bleibt Paul Brandenburg und auch meine Bitte kennt ihr, aber sie ist wichtiger denn je. Die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevante Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Solltet ihr also auf YouTube oder anderen Zensurplattformen mit Werbung belästigt werden, dann eben nicht mit unserer Erlaubnis oder Beteiligung, sondern auf Eigeninitiative dieser Plattform. Und deshalb bitten wir euch sehr herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Die Bitte Nummer 2 ist die bekannte, eigentlich eher Empfehlung. Grabt YouTube, Google Huli und Co. einfach ihre Werbeeinnahmen ab, macht die Plattform platt und hört uns über die freie Quelle. Auf nacktesniveau.de findet ihr alle Links zum Streaming und zum Download. Und damit endlich begrüße ich meinen einzig wahren Gast, die heilige Mutter des Galgenhumors, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic, die Erste. Grüß dich, Milena.
Das klingt ja fast wie Päpstin. Hallo. Ne?
Ja, ne? So genderfluid ist es dann noch nicht in der katholischen. Leo der 14. heißt er jetzt. US-Amerikaner ist er. Und ja, es überschlagen sich die Menschen mit Prophezeiungen, was denn nun kommen wird, wie er ist, was er sein kann, was er bringen wird. Ich schätze, du weißt da auch nicht mehr als ich und musst das abwarten. Aber meine Einstiegsfrage zu dem Thema, oder deinem Seufzen entnehme ich vielleicht doch. Meine Einstiegsfrage zu dem Thema ist eigentlich eher eine ganz grundsätzliche, denn die katholische Kirche, respektive der Heilige Stuhl, ist ja ein völkerrechtliches Subjekt, wie man bei der Gelegenheit mal wieder erfährt. Der ist von der UNO anerkannt als originär eigene Staatlichkeit, neben allen anderen regulären Ländern auf der Erde. Und Frage an dich, weißt du, ob und wenn ja, wie viele andere Konstrukte dieser Art es noch gibt? Weil es gibt tatsächlich nicht nur Staaten und den Vatikan, sondern vielleicht, kleiner Tipp, auch noch andere originäre Völkerrechtssubjekte, die also quasi ihr eigener Staat sind, obwohl sie gar kein Staat sind.
Ja, ist das nicht zum Beispiel Gavi in der Schweiz, also die Impfallianz von Bill Gates? Also die haben auf jeden Fall, sind die nicht von der Schweiz, von den Schweizer Behörden kontrollierbar. Dass sie haben auch so einen eigenen Status zumindest.
Genau, das ist so ein Zwischending. Da gibt es auch mehrere, die dann Sonderrechte haben, so über dem Gesetz stehen, so Men in Black sind. Aber tatsächlich von der UNO anerkannte originäre Völkerrechtssubjekte, wie es heißt, da gibt es neben dem Heiligen Stuhl und den normalen Staaten auf der Erde noch zwei andere, die das Recht auch haben. Das ist einerseits der souveräne Malteserorden und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Und die sitzen in Genf. Also Organisationen, die eigene Pässe ausstellen. Du bist also IKRK-Staatenangehöriger oder Malteserorden-Staatenangehöriger, eigene Botschafter stellen und wo das Staatspersonal entsprechend immun ist. Ganz praktische Regelung.
Ja, verrückt. Ich möchte auch ein eigener Staat werden. Lass uns auch einen eigenen Staat werden, mit eigenen Steuern und alles. Aber um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, was keiner weiß, was sich da ändern wird.
Du weißt es.
Ich prophezeie mal, es wird sich gar nichts ändern.
Spoiler.
Jedenfalls nicht in unserer Lebenszeit. Ich meine, was erwarten Sie? Das war ja bei Franziskus genauso. Bei Franziskus haben Sie sich auch überschlagen und er wird die Kirche komplett reformieren und so weiter und so fort. Ist ja jetzt auch nicht wirklich passiert. Ja?
Nee, kann man nicht sagen.
Nein, also die rechnen in ganz anderen Zeitvorstellungen. Weißt du, wenn wir so uns um Stunden kümmern die sich so um 1000 Jahre. Das ist, glaube ich, so der Unterschied.
Ich meine, ist ja auch schon sportlich. Also eine Organisation wie die katholische Kirche, also eine der ältesten Mafia-Organisationen der Welt, wirklich erwiesenermaßen, die 1000 Jahre alt, dass da jetzt der 70. Papst, der jetzt gewählt wurde, dass der jetzt sagt, nee, jetzt ist alles anders. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach super gering, oder?
Ja, natürlich. Von jemandem, der sein ganzes Leben da drin verbracht hat, in dieser Kirche. Also, das wird, aber ich meine, immerhin der Papst ist erste Wahl, Friedrich Merz war zweite Wahl. Und ich habe mir überlegt,
Moment, es gab einen zweiten Wahlgang. Das war der zweite Wahlgang, aber das ist ja normal bei diesen Konklaven. Also, das war super schnell jetzt für
katholische. Ja, aber das war kein zweiter Wahlgang zu diesem Papst. Das war zu jemand anderem. Ja, also, richtig. Dieser Papst ist erste Wahl, Fritze Merz ist zweite Wahl. Und normalerweise, wenn du etwas kaufst, was zweite Wahl ist, dann ist es billiger. Und das wage ich diesmal zu bezweifeln. Ja. Wobei es schon irgendwie passt, ne? Also Deutschland ist ja auch inzwischen zweite Wahl. Also die Wirtschaft ist zweite Wahl, Autoindustrie, Infrastruktur, alles zweite Wahl. Insofern könnte Friedrich Merz der folgerichtige Kanzler sein.
Also das hast du natürlich geklaut hier vom nackten Geld, was wir gestern besprochen haben. Das stammte aus Amerika. Oder es war tatsächlich über parallele Entwicklung. Wir hatten gestern im nackten Geld besprochen, dass ein amerikanischer Kollege von Hermann dem Banker hat ihn tatsächlich danach angerufen nach der Merzwahl und sagte, Mensch, zweite Wahl, das zweite Wahlgang ist doch ist bei euch die Bezeichnung für schlechte Qualität. So, die Gedanke kam dem auch, aber ist ja auch recht naheliegend.
Ach so, ich habe es nicht gehört. Ich habe es nicht gehört, das nackte Geld. Also das war schon ein originärer Gedanke, der aber anscheinend nicht so exklusiv war.
Dann hast du mir eine geniale Gelegenheit geboten, Werbung zu machen fürs nackte Geld. Ich danke dir dafür. Und es liegt ja auch recht nah. Also ich meine, der impotente Fritz, wie ich ihn gerne nenne, hat ja jetzt die schnellste Migrationswende aller Zeiten hingelegt, wenn du ihn schon ansprichst. Und dreht sich eigentlich so schnell langsam in alle Richtungen. Der hat den Söder lange überholt. Also die Einheit muss nicht mehr Söder laufen, des politischen Wendehalsigkeits, sondern eigentlich jetzt in März. Weil die Nummer war ja eine unglaubliche Blamage, oder? Also diese Wahl, eine furchtbare Blamage, mit der er sich ja von Linken und der AfD irgendwie tolerieren lassen musste. Er ist ja ganz stolz drauf, dass er seine linke Brandmauer eingerissen hat und nicht die rechte, um sich dann doch noch wählen zu lassen im zweiten Wahlgang. Dann lässt er seinen Minister Dobrindt die Grenzen schließen, also auf dem Papier. Und dann kassiert er sofort den Rückpfiff dieser Aktion. Und dann ruft er sich auf Twitter selber zurück, was die Migration angeht. Also es waren schon so viele Wenden seit dieser Wahl. Ich habe den Überblick verloren.
Ja, es ist alles so lächerlich. Ne? Also damals, wir erinnern uns, der große Skandal, als die AfD und Merz zusammen für eine Wende in der Migrationspolitik gestimmt haben. Oh, da ging's rund. Wenn die Grünen jetzt zusammen mit der AfD gegen Merz stimmen, dann ist das völlig okay, ja. Dann Merz die Brandmauer zur Linken durchbricht, um schnell gewählt zu werden, und die linke Reicheneck, die gerade noch die Abschaffung des Kapitalismus gefordert hat, hilft dann Merz schnell zum Kanzler zu machen.
Also ich meine,
es gibt ja nichts Wichtigeres. Ja, genau. Es gibt nichts Wichtigeres als diese Brandmauern. Mhm. Das merken die Bürger ja auch langsam. Also eigentlich sollte es ja um Politik für ein Land gehen, um Politik für die Bürger. Also nee. Ja, aber es geht natürlich um reinen Machterhalt. Also Brandmauern halten ja, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, linke Parteien im Spiel. Mhm. Auch wenn die wenigsten Bürger das ja wollen, wie man an den Wahlergebnissen sieht. Also das ist, also Brandmauer ist Politik gegen den Bürgerwillen.
Ja, ich würde ja sagen, die sind nicht mal links. Also die waren mal links, und das ist natürlich, die bezeichnen sich selber so. Das, was da passiert, dieses Konglomerat, was sich da an der Macht hält, das ist aus meiner Sicht ja auch nicht links, und ich bin wahrlich kein Linker, sondern das ist Gestenhaltungslinke, und wie Sarah Wagenknecht nennt sie ja immer Lifestyle-Linke.
Ja, Linken, genau, ja. Aber genau. Ich nehme da die SPD, die Grünen und die Linken. Das ist schon, also die eigentlich, das sind ja die mehr Staat wollen. Also ja, immer mehr Staat wollen.
Absolut,
ja?
Absolut.
Also das kann man ja schon vielleicht ein bisschen als links bezeichnen. Und die halten sich ja so an der Macht, weil ohne Brandmauer wären die ja momentan weg vom Fenster.
Absolut. Es gibt ja nun auch die rechten Etatisten und so, man die klassischen, die halt dem Staat als Ordnungsinstanz ganz toll finden. Absolut, das kann man in alle möglichen Richtungen unterteilen. Geht mir jetzt auch nicht um den Streit um Worte, aber ja, diese Truppe hält sich da perfekt an, aber wie peinlich sie das macht, wie sie sich blamiert. Also Merz lässt Dobrindt diesen Akt da unterschreiben, dieses Papier, und dann veröffentlichen sie das als Foto. Schau, guck mal, Anweisung. Dann pfeift Sonja Eichwede ihn zurück. Apollo schreibt das, ne, dass sie also gleich klarstellt, nein, mit der SPD ist das überhaupt nicht besprochen. Das wird natürlich alles so bleiben, wie es war. Dann erklären.
Die Notlage, oder?
Genau, die nationale Notlage, die angeblich dann behauptet, weil diese Notlage, die angeblich bestehen soll, das ist ja ein Rechtsinstrument, was dann dem Herrn Kanzler die Möglichkeit gäbe, diese Grenzkontrollen einzuführen. Die hat ja sein Hofberichterstatter Robin Alexander vom Springer-Konzern publiziert. Dann wurde sofort erklärt, nein, das hatten wir überhaupt nie getan, diese Notlagekarte zu ziehen. Das wollten wir nie. Das war nie Teil der Idee. Und sofort kommt aber Herr Alexander wieder hinterher und sagt, doch wohl, das habe ich genau gehört. Also
du musst die Feinheiten sehen. Bitte? Also es soll ja nicht Notlage heißen, sondern Artikel 72 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und das heißt Notlage. Ja. Und das ist nur, weil die SPD heult. Ja,
ja, ja,
dann kriegen die eben eine neue Begrifflichkeit. damit sie vor ihren Anhängern das Gesicht wahren, falls diese Anhänger so dämlich sind. Ja?
Ja.
Also ich bin wirklich gespannt, wann da jetzt der offene Krieg ausbricht in dieser Koalition. Ich finde übrigens witzig, dass Merz beschlossen hat, die Koalition Arbeitskoalition zu nennen. Ich meine, echt? Die wollen arbeiten? Unfassbar, so etwas Neuartiges in der deutschen Politik. Also ich finde ja Kleiko besser, also kleine Koalition, oder Abrisko. Abrisko.
Mhm. Abrisko, das klingt nach so einem Putzschwamm irgendwie. Abrisko, das könnte ein Stahlschwamm sein. Oder Abrisko Schneider, ja, fällt mir da gleich
ein. Und heißt ja Abrisko-Koalition. Hm. Ja, Abrisko.
Mhm. Also so peinlich, wie es schon ist, vertuschen Sie es nicht mal mehr. Bild schreibt, CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann postete auf X eine Nachricht mit dem Hashtag Notlage und schrieb, dass die Union ihre Wahlversprechen einhalte. Kurz nach dem Dementi löschte er den Post. Weltjournalist Alexander blieb bei seiner Darstellung und legte am frühen Donnerstagabend über das Botschaftertreffen im Innenministerium bei X nach. Gebrieft wurde, Deutschland plane eine Kombination von Artikel 72 und Maßnahmen auf Grundlage nationaler Gesetzgebung. Folge, mehr Kontrollen, mehr Zurückweisung. Fakt ist, Merz lässt jegliche Nachrichten über die Ausrufung eines Notstandes oder einer Notlage hart dementieren.
Ja, es gab ja zwischenzeitlich noch eine andere Erklärung für alles. Mhm. Es hat sich am Wort Ausrufen dann entbrannt. Ja, dann hieß es, nee, Notlage stimmt zwar irgendwie, aber nicht Ausrufen, sondern es reicht, wenn man die erkennt, die Notlage. Ja. Wirklich. Also, okay.
Ja.
Also, Verwirrung gehört zur Propaganda. Okay.
Ja, wobei ich glaube tatsächlich, das ist nicht mal geplante Verwirrung. Das ist wirklich echte Inkompetenz.
Ja,
und da lösen sich wirklich, weil bei der AfD läuft es ja genauso. Also, wir erinnern uns, letzten Freitag wurde die AfD gesichert, rechtsextrem gesichert, durch eine Behörde per Anweisung von einer Frau, die darauf bestand, dass die Anweisung völlig unabhängig von der Behörde auf oder irgendwie so. Also Nancy Faeser bestand darauf, dass ihre Abteilung Verfassungsschutz völlig unabhängig von ihr selber ihre Anweisung ausgeführt hat und die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft hat.
Genau, hat nur noch gefehlt, dass sie sagt, das war gegen meinen Willen.
Genau, sage ich auch immer, wenn ich auf fremden Frauen erwischt werde und so. Ne? Jedenfalls, dann war kurz Pause und alle forderten natürlich, was sie fordern mussten. Grün, Links und alles mögliche andere Kartellmäßige forderte sofort den Verbot und die totale Vernichtung der AfD und die herausschmiss sämtlicher AfD-Abgeordneter. Ein AfD-Abgeordneter aus dem Bundestag trat ja auch sofort aus der Fraktion aus. Er hat sich das nicht nehmen lassen, sich wirklich selbst völlig zu blamieren. Und dann,
was jetzt? Aber komisch, ne? Also Sieghard Knodel, ja? Nein, gut, der kann da nichts für.
Nein, aber es wirkt alles
aber
wie
dieser
gestriptet.
Dieser Austritt ist schon ein bisschen seltsam, nicht? Ich meine, vorher war ja die AfD ein rechtsextremer Verdachtsfall. So viel hat sich jetzt nicht geändert. Und dass er jetzt denkt, oh echt, so böse ist die AfD, das wusste ich gar nicht.
Ich bin völlig überrascht,
ja. Genau, auch nicht wirklich nachvollziehbar. Ich habe ja irgendwo gelesen, irgendjemand hat ihn schon verdächtigt, ein V-Mann zu sein. Ja? Mhm. Dann würde es vielleicht Sinn machen, wenn er dann austritt. So nach dem Motto, meine Arbeit erledigt. Aber gut, das ist jetzt völlig unbewiesen. Das habe ich nur irgendwo gelesen. Aber mich würde ja generell interessieren, was die V-Leute in der AfD so alles erzählen. Ja, wie viele es sind und warum die Altmedien das Thema totschweigen.
Ja.
Nichts zu lesen über V-Leute. Da geht es um AfD-Verbot. Darüber wird diskutiert. Es gibt übrigens jetzt auch schon die ersten Demos. Ne? Unter anderem von Fridays for Future. Also
die
NGOs. Die
Demos?
Ja, die waren mal kurzzeitig in den Hintergrund.
Okay.
Jetzt fangen sie wieder an für AfD-Verbot. Übrigens habe ich jetzt, das habe ich glaube ich bei Homburg gelesen, dass diese NGO-Förderung jetzt ins Bundeskanzleramt wandert.
Genau.
Ja, also kann Friedrich Merz demnächst seine 551 Fragen selbst beantworten.
Das sowieso.
Ja, also weil er dann dafür zuständig ist, wie viel Omas von rechts bekommen. da bin ich immer gespannt. Also vielleicht auch da eine kleine Umkehr im Geiste des Friedrich Merz.
Ja, das ist ja der Standardfall. Also die dauernde Umkehr ist ja das Politprinzip von Friedrich Merz. Das ist eine Verwirrung, die gewollt ist, definitiv. Er trat ja als mit klarem und offenkundigem vorsätzlichen Wahlbetrug an. Ich sage ja immer wieder, CDU-Wähler sind die dümmste Lebensform Deutschlands. Das wird täglich neu bewiesen. Aber was jetzt diesen AfD, ja, wie man es nennt, diese AfD-Scharade, diesen AfD-Chaos-Kram angeht, das ist schon erstaunlich. Ich glaube, da ist viel Inkompetenz mit drin. Also dieses Gutachten kommt raus. Jetzt ist es ja sofort, wie heißt das, vorläufig außer Kraft gesetzt worden. Vom Bundesamt für Verfassungsschutz selbst als Reaktion auf die Tatsache, dass die AfD, selbstverständlich meine Routinemaßnahme, klagt dagegen, wieder vom Verwaltungsgericht in Köln, das ist zuständig und war schon damals zuständig für die Einordnung als Verdachtsfall, wo sie dann eine Niederlage erlitten haben, aber mit der Abgabe der Klage hat jetzt sofort das Amt erklärt, sie setzen vorläufig die Einstufung aus. Also sie halten an dem Gutachten fest, aber es gilt nicht weiter. Das ist ein bisschen wie früher in der Vorschule, Klippo, Spiegel, immer ein mehr als du. Ja? Also da geht jetzt nicht, man kann jetzt nicht gewinnen, weil jetzt, also was auch immer, Rechtswirkung unklar. Damit jubelt jetzt die AfD, das sei ein Riesensieg. Jetzt seien sie erstmal wieder nicht gesichert rechtsextrem. Die anderen sagen, nee, doch, sie sind weiter gesichert rechtsextrem. Das Gutachten gilt, aber es ist ausgesetzt. Formale Rechtsfolgen hat beides sowieso gar nicht. Und irgendwann in 150 Jahren wird vor dem Verwaltungsgericht Köln dann verhandelt. Letztes Mal hat es irgendwie 14 Monate gedauert. Und dann verlieren sie wieder. Also das ist dann wiederum jetzt meine Prognose. Und dazwischen...
Ja, man muss aber sich auch mal vorstellen, dass der Verfassungsschutz, der scheint ja auch seinem eigenen Gutachten nicht zu trauen, sonst würde es ihn, also würde es öffentlich machen. Aber es bekommen ja nur genehme Medien. Also Spiegel, Bild, die haben ja dieses Gutachten anscheinend bekommen. Alle anderen Medien, die Bürger sowieso nicht. Und auch die AfD hat es nicht bekommen. Also die beschuldigte Partei hat es nicht bekommen. Und können sich jetzt bei Spiegel und Bild zusammenlesen, warum sie gesichert rechtsextrem sind. Das ist ja auch schon völlig verrückt, ja. Und ich meine, das ist ja auch, ich weiß nicht, wenn man das so ein bisschen durchliest, dann findet man eigentlich recht wenig, ja. Also der Spiegel erklärt ja, dass Weidels Äußerungen über Messerzuwanderung zum Beispiel ein Problem darstellen. Ja, ich meine, das muss man ja nicht mögen, kann man nicht mögen, aber es ist ja belegt. Ja? Also die Angriffe mit Messern sind enorm gestiegen und die Zahl der Tatverdächtigen mit muslimisch-arabischem Hintergrund eindeutig überrepräsentiert. So. Also insofern, ist im Grunde dieses Zitat belegt. Und ich glaube, das ist alles sehr, sehr, sehr dünn. Zum Beispiel wird der AfD ja auch vorgeworfen, sich gegen das Demokratieprinzip zu richten. Ja. Und als Beleg werden AfD-Leute zitiert, die andere Politiker kritisieren und auch diffamieren, zum Beispiel als Volksverräter. Aber wenn das schon gegen das Demokratieprinzip verstößt, wie demokratiefeindlich sind dann die Parteien und Politiker, die mit dem Wort Nazi um sich werfen, ja? Zum Beispiel SPD-Chef Klingbeil, der ist ja ganz stolz immer wieder über Weidel sagt. Die sagt, das ist ein Nazi. Und ist der jetzt auch demokratiefeindlich?
Ja. Also das ist ganz sicher, ja, ganz klar.
Rhetorische Frage.
Der ist recht eindeutig demokratiefeindlich. Wenn man dann diese veröffentlichten Passagen durchliest, die Bild hat ja diese Passagen, die härtesten Passagen, sagt sie, veröffentlicht und unkommentiert auf die Seite gestellt. Da sind einige interessante bei. Ich finde, einige davon sind recht geschmacklos formuliert, in der Tat. Ich würde mir nicht alle dieser Äußerungen zu eigen machen, aber tatsächlich mache ich mir die Äußerungen zu eigen, die als Hauptbelastungsbeweise in Anführungsstrichen da genannt werden. Ja. Denn die AfD diffamiere die Parteien, Zitat, als eine Gemeinschaft von Politgangstern, stimme ich sofort zu, ist absolut zutreffend, bestens belegt. Alice Weidel stelle einen unzulässigen Zusammenhang her, das hast du schon gesagt, wörtlich, einen zu großen Influx von Menschen hätten wir aus kulturfremden Kontext, aus gewaltbereiten Kulturen, so Messerkriminalität. Und das ist bestens bewiesen mit den Statistiken und den Toten, die sich auf unseren Straßen türmen. Dann hat Tino Chrupalla Baerbock und Merz wohl als Vasallen Amerikas verunglimpft.
Hat Lafontaine übrigens auch. Also ja. Der hat Deutschland als Vasallenstaat von Amerika gesagt.
Auch da schließe ich mich an. Dann hat ein AfD-Bundestagsabgeordneter, das ist ein Herr Hannes Gnauk, von dem ich noch nicht hörte bisher, behauptet, wir müssen auch wieder entscheiden dürfen, wer überhaupt zu diesem Volk gehört und wer nicht, sagte er. Gnauk soll bei einer anderen Rede von Bevölkerungsaustausch gesprochen haben. Beides mache ich mir hier ausdrücklich und komplett zu eigen und schließe, dass alle diese Aussagen vollumfänglich aus meiner Sicht Tatsachenfeststellungen sind. Das hat nichts mit links und rechts zu tun. Und ein Versuch der Kriminalisierung solcher Tatsachenbehauptungen zeigt, der Verfassungsschutz ist das verfassungsfeindliche Organ. Der muss abgeschafft werden. Der ist ein Kriegsinstrument.
Ja,
ich weiß ja. Aber ich sag's nochmal absichtlich, weil der hört ja auch hier mit. Und ich will das ja auch in meiner Akte stehen haben, weißt du? Weil irgendwann.
Aber die stellen gerade dauernd Leute ein, verstehst du? Du kannst ja nicht so viele Menschen arbeitslos machen.
Müssen sie, weil du hast
die
ja.
Die finden doch keinen anderen Job mehr.
Nee, bestimmt nicht. Weil du hast ja gesehen, jetzt hat ja Heinrich Fichtner, der Arzt und ehemaliger AfD-Abgeordneter aus Baden-Württemberg, der ist ja jetzt verknackt worden. Also der ist jetzt verurteilt worden zu 70.000 Euro Gesamtstrafe für seine Meinungs- und Corona-Verbrechen dieser Art, wie ich sie hier gerade wieder begangen habe. Denn Heinrich Fichtner hat den Gesundheitsminister Lauterbach als, Achtung, halte ich jetzt fest, Verbrecher bezeichnet.
Ach, unfassbar.
Ja. Und deswegen habe ich so ein Gefühl, irgendwann kommen die auch zu mir.
Hm. Also. Wobei, ich habe mir das, ich habe mir Heinrich Fichtners Seite so ein bisschen angeguckt und also ein bisschen seltsam agiert er in meinen Augen schon. Der hat in dem Prozess, ja, hat er schon von Staatsanwältin, Richter und Schöffen einen Staatsbürgernachweis verlangt, weil ein Pass oder Personalausweis kein Nachweis für eine deutsche Staatsangehörigkeit sei, sondern lediglich eine Vermutung begründeten. Mhm. Ja, ich meine, gut, die heißen Kaut und Wagner, ja, oder Wegner. Und das ist schon ein bisschen Fischen im Reichsbürgermilieu. Also ich weiß nicht, was das jetzt soll. Also ich finde es jetzt ein bisschen seltsam, sagen wir es mal.
Ja, ja, kann man so finden. Und es gibt auch sicherlich Äußerungen und Aktionen. Es ist nicht alles. Es geht nicht bei den 70.000 Euro nur um diese Nennung und Wiederholung von Verbrecher. Es kommen noch andere Vorwürfe hinzu, die sollen dann aufrufen zu unerlaubten Versammlungen und so weiter und so fort. Alles im Corona-Kontext. Ist ein ganzes Konglomerat an Vorwürfen, die zu diesen dieser horrenden Summe dort führen sollen. Wenn man sich
ja,
die im Einzelnen...
Aber es gibt, ja.
Ja,
ich wollte nur sagen, es gibt einen schönen Satz der Richterin, ja, die im Grunde die politische Intention ganz klar macht. Mhm. Also das ist ein Satz an Fichtner, da sagt sie, sie haben selbst gesagt, sie werden immer dargestellt als also so ein Rechter. Das ist wie gesagt, ich will die politischen Haltungen nicht kommentieren, aber das ist halt ein Auftreten, was sie in der Öffentlichkeit haben, was man auch zu berücksichtigen hat.
Ja.
Also das ist schon relativ deutlich, finde ich. Ja?
Was, es könnte ein politischer Prozess sein?
Ja.
Tatsächlich, was jetzt diese Staatsbürgerschaftsnachweis angeht, da möchte ich noch mal kurz erklären. Es stimmt tatsächlich, ich habe mich anlässlich der Sache mal damit beschafft. Es ist tatsächlich so, wusste ich selber nicht. Selbst ein Pass wird nicht als Staatsbürgernachweis gesehen, sondern es gibt ein eigenes Zeugnis. Du kannst also zum Amt gehen, das Ausländeramt stellt dir das aus und stellt dir ein Zeugnis darüber aus, dass du Staatsangehöriger bist. Tatsächlich versucht Heinrich Fichtner, diese Prozesse, ich kriege viele dieser Materialien mit, vorzuführen als das, was sie sind, eben als ein politischer Farce, stellt eine ganze Reihe von Anträgen, die auch darauf abzielen, zu zeigen, wie abstrus diese Vorwürfe sind. Und ich kenne da keinerlei reichsbürgerliche Unterstützung, die er da irgendwie verteilt hat oder Theorien, die er so verbreitet hätte in die Richtung, sondern kenne von ihm nur den Versuch, halt diese Farce vorzuführen. Damit beschäftigt er sich sehr intensiv. Es beschäftigt ihn ja auch im wahrsten Sinne sehr intensiv. Er wurde zuletzt bei so einem Prozess wirklich überfallen von den Polizisten, hielten ihn fest, griffen in seine Brusttasche, rissen sein Telefon raus und hielten ihm einen Beschluss vor, wenn er jetzt nicht freiwillig durch Gesichts zeigen, dass das entsperrt, könne man ihm mit Gewalt die Augenlider aufreißen, um sein Telefon zu entsperren. Da gibt es eine entsprechende Anweisung der Staatsanwältin, die diese Foltermethode erlaubt. Ich habe sie auch auf meiner Seite staatsterroristen.de veröffentlicht, diese amtliche Anweisung, wie viele andere Beweise der politischen Unrechtsjustiz in Deutschland. Mhm. Und da ist auch Heinrich Fichtner Opfer dieses absolut politischen Terrors.
Das ist ja ganz sicher. Es ging ja unter anderem auch um einen angeblichen Hitlergruß,
ja.
Den er aus dem Auto gemacht hat, allerdings mit der linken Hand. Mhm. Und im Grunde ging es darum, also das war satirisch gemeint oder besser gesagt hat er die Staatsgewalt so angegriffen. Also im Grunde hat nicht er den Hitlergruß gemacht, sondern er hat nur das demonstriert mit der linken Hand.
Ja.
Und dafür ist er ja dann hat er auch zahlen müssen. Und lustig ist ja, dass er versucht hat auch zu sagen, hey Moment, im satirischen Umfeld ist das erlaubt. Er hat das halt auch
Böhmermann.
So ein Jan Böhmermann genau Hitlergruß. Das hat aber das fanden die Richter doof, ne? Und der Richter, das ist ja gar doch keine Richterin anscheinend, Tillmann Wagner.
Aha, ist ein Richter.
Okay. Ja, ich kam durcheinander. Der führte dagegen eine in der Literatur kaum berücksichtigte Verordnung aus dem Jahre 1935 ein. In dieser heißt es, dass körperlich eingeschränkte Personen das Ausführen des Hitlergrußes auch mit der linken Hand gestattet sei.
Ja.
Ich meine, das wird ja immer irrer. Ja,
ja, man muss also, dazu sagen, er hat schlichtweg keine rechte Hand. Er hat von Geburt an keine rechte Hand. Und deswegen, er hat, das ist
aber dass ein Richter quasi einen Nazi-Paragrafen zur Hilfe holt, um ein heutiges Urteil zu fällen.
Ja, jetzt das haben sie es.
Schon.
Genau. Ja, ja, genau.
Das ist verrückt.
Ja, du, das Heimtückegesetz der Nazis ist ja quasi auch zurück und bald wird über den Umweg der DDR und der Verächtlichmachung von Staatsorganen der DDR dann auch das Nazi-Gesetz wieder aufgewärmt, was jetzt, was die Verunglimpfung des Staates angeht. Genau in die Richtung geht das. Insofern ist halt Heinrich Fichtners Fall ein schreckliches Paradebeispiel für das, was hier jetzt auch in Form dieses AfD-Gutachtens versucht wird. Also aus dem Nichts und aus reiner politischen Vernichtungswillen diese Dinge zu konstruieren. Und das hält man eben auch weiter am Köcheln. Aus meiner Sicht ist das ja auch vollkommen wurscht jetzt, ob das große AfD-Verbot noch kommt. Mit dem kleinen, was man faktisch schon hat, verfolgt man jetzt die Beamten. Das ist ja klare Ansage. In Hessen wurde schon eine AfD-Abgeordnete ausgeladen, einen reisenden Landesminister zu begleiten, weil der mit gesichert Rechtsextremen nicht mehr fährt. Parteienvertreter an allen Ländern rufen dazu auf, jetzt die Beamten einzeln zu durchleuchten. Die werden natürlich Sorge haben, weil wenn ein Beamter da jetzt seine Pension verliert und irgendwelche Ansprüche. Das heißt, sie haben faktisch ja ein kleines AfD-Verbot geschaffen. Und persönlich glaube ich auch, dass das Große irgendwann kommt. Und ich scheine ja nicht der Einzige zu sein, zumindest der einzige Exilant und Ausländer, der das so sieht. Das gab ja durchaus Reaktionen auf diese Einstufung.
Ja, aus den USA zum Beispiel gab es Reaktionen. Ja. Da hat man ja diese Doppelmoral komplett erkannt und will ja auch den Verfassungsschutz nicht weiter unterstützen. Also zumindest nicht, wenn es einen Bezug zur AfD hat. Ja. Das hat jetzt der republikanische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Senat gefordert, ja, dass die US-Geheimdienste keine Informationen über die AfD nach Deutschland schicken. Und ja, es ist so. Rubio, also der Außenminister, alle sagen es. J.D. Vance, Donald Trump und die Deutschen, die fühlen sich in unserer Demokratie sauwohl, also die Politik.
Ja, Merz, unser Bundesfritz, lässt ausdrücklich offen, ob denn ein AfD-Verbotsverfahren jetzt kommen muss. Er möchte das nicht ausschließen. Das sei jetzt eine politische Entscheidung. Also der impotente Fritz bereitet seine nächste öffentliche Selbstkastration, kann man sagen, vor, oder sein öffentliches Versagen. Und hat sich das noch vorbehalten? Mal gucken, was kommt.
Ja, ich meine, da haben sie ihn halt gefragt. Und er schließt ein Verbotsverfahren nicht aus, aber hat das Gutachten nicht gelesen. Also ich glaube, das ist jetzt erstmal viel Lärm um nichts.
Wir werden sehen. Auch Viktor Orban aus Ungarn macht natürlich mal wieder den Mund auf dagegen. Das dürfte man vermuten, gefällt ihm auch durchaus, weil ihm es eine Gelegenheit gibt. Orban hat Alice Weidel Solidarität zugesichert und erklärt, dass das ein undemokratischer Vorgang sei. Und dann hat sich im Lande Brandenburg die ganze Farce ja nochmal im Kleinen wiederholt. Die Brandenburger haben gemerzt, könnte man sagen, und sich nochmal doppelt blamiert. Du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen.
Erzähl.
Da war es ja so. Als dieses Gutachten dann rauskam am Freitag, erklärte die Landesinnenministerin von Brandenburg, dass das für das Land Brandenburg nicht maßgeblich sei und man hier die Partei nur als Verdachtsfall führte. Mir ist das damals wirklich aufgefallen, weil ich dachte, ach interessant, in Brandenburg ist die AfD ja sehr stark. Stärkste Opposition war kurz vor der Regierungsübernahme bei der letzten Wahl. Und ich war ja auch am Donnerstag als Gast der AfD-Fraktion in Brandenburg zum medizinischen Thema dort und habe es da live und in Farbe nochmal erlebt. Und ich dachte, ach guck an, da rudert schon eine SPD-Ministerin etwas weg, weil man vielleicht Sorge hat vor den eigenen Mehrheiten im Land. Und dann, zwei Tage später, da kam dann raus, in Brandenburg, da war die AfD schon gesichert rechtsextrem eingestuft, aber die Ministerin wusste es nicht, weil ihr Landesverfassungsschutz das gemacht hat und es ihr zu spät gesagt hat. Und dann hat der Landesverfassungsschutz das nachgeschoben und die Ministerin sozusagen korrigiert. Daraufhin hat die Ministerin den Verfassungsschutzchef entlassen, weil er es nicht mitgeteilt hat. Ja, jetzt sind alle doch recht blamiert. Also Stand der Dinge, in Brandenburg ist die AfD gesichert rechtsextremistisch nach Landesverfassungsschutz. Der Verfassungsschutzchef, der das gemacht hat, ist gesichert entlassen und die Ministerin hat gesichert ziemliche Peinlichkeit hingelegt und hat den kleinen Merz gemacht.
Ja, die machen alle den Merz. Zweite Wahl, sage ich doch.
Ja, zweite oder dritte und die AfD hat es dann auch humorig entgegengenommen. Also ich sage damit, hat er gesichert vorläufig zurückgestellten, doch trotzdem gesichert Rechtsextremen zusammen und man hat eigentlich allerorten nur den Kopf geschüttelt. Ich bin ja sicher, sie haben jetzt mit diesem Gutachten endgültig gezeigt, dass sie nichts in der Hose haben. Wirklich gar nichts. Also sie haben nichts gegen diese Partei in der Hand. Selbst Höcke, also der Gott sei bei uns und der allerschlimmste angeblich Nazi, der nun pausenlos ja diffamiert wird in diese Richtung, findet in diesem Verfassungsschutzbericht, was da geleakt wurde, ja an keiner Stelle irgendwie statt. Also es gibt nichts, was er gesagt haben könnte auch nur, sondern er verbreitete das, was im Parteiprogramm steht. Man stelle es sich vor. Aber gar nichts.
Ja.
Nichts.
Ja.
Null.
Ja, das ist dünn, das ist eine rein politische Geschichte. Das ist im Grunde Frau Faesers Vermächtnis und zeigt ihre absolute Inkompetenz in den letzten 3 Jahren. Ja? Also das ist im Grunde, ja genau, das ist das Ergebnis von Faesers und Haldenwangs Inkompetenz.
Ja,
und das fällt denen nochmal richtig vor die Füße. Obwohl, sie machen natürlich auf der anderen Seite richtig Stimmung jetzt. Und die, wenn du so manchmal Umfragen so siehst im Fernsehen, ja, mit so normalen Leuten, von nichts eine Ahnung, ne? Aber ja, nein, aber die AfD, ja, die muss verbrutten werden. Ja. Nein, unsere Demokratie muss gerettet werden. Also es ist in den Köpfen angekommen, ja.
Ja, ja, aber ja, aber nein. Wie Little Britain immer so schön sagt. Aber nein. Diese Umfragen, die glaube ich genauso sehr wie die Umfragen, dass Donald Trump nie Präsident wird, dass die Briten in der EU bleiben. Also diese Umfragen, sei mal dahingestellt. Selbstverständlich.
Ja, doch, es gibt schon Leute, die das einfach fressen, was sie in der Zeitung oder in der Tagesschau hören und in der Zeitung lesen. Ja? Und, das sind nicht so wenige und die dürfen ja auch wählen.
Absolut. Ich sag's ja immer wieder, CDU-Wähler, eingangs schon. Klar gibt's die. Nur traue ich trotzdem diesen Umfragen nicht. Wahrscheinlich, ich denke, aber dir geht es ähnlich. Und
ich meine jetzt die Zitate, weißt du, wenn sie so Umfragen machen, wo sie Leute interviewen im Fernsehen.
Genau. Was sagen sie als Unbeteiligter eigentlich zur Intelligenz? Und dann sprudelt es aus denen raus und sie führen das vor. Dass das alles so weitergeht, das haben wir ja auch mündlich. Das sagen sie ja explizit. Also nach dieser zweiten Wahl sind ja dann die diversen Unterpuppen vom BlackRock-Marionettenkanzler vor die Mikrofone getreten. Und was sie da gesagt haben, ohne Witz, ich musste dann zwar mal hingucken, weil ich dachte, es wäre wirklich Satire. Also ich dachte, wir hätten eine Wirtschaftsministerin, die nicht nur den Berufsbetrüger Theodor zu Guttenberg als Lebenspartner hat, sondern die auch Humor hat. Weil Frau Reiche trat ja dann vor die Presse und verabschiedete Robert Habeck oder rief ihm hinterher, dass sie ihm dankt für eine fast übermenschliche Leistung im Amt in diesen schweren Zeiten.
Ja, geil, oder?
Ohne Ironie.
Genau. Ja, und sie hat ihm und den Mitarbeitern ihren höchsten Respekt ausgesprochen, dass sie das Land durch die Energiekrise gebracht hatten. Ja, genau. Und weil die alle so toll sind, werden die jetzt alle entlassen von Frau Reiche.
Ja, gut, das ist nicht persönlich.
Die entlässt
die
alle Staatssekretär. Ja, natürlich, aber wenn die doch so toll sind. Also Staatssekretär, Abteilungsleiter, ich meine... Ja, also übermenschliche Leistung, was meint die?
Fast übermenschliche
Heile
Leistung.
Machen, ja.
Fast.
Aber ich meine, ich glaube, dass die wollen jetzt so einen neuen Stil in die Politik bringen. Also wir kloppen uns nicht, wir sind ganz lieb. Genauso bescheuert, was ja der neue Bundesaußenminister über Baerbock gesagt hat, ne? Mit Dalli würde ich sagen, das war spitze. Stell dir mal vor, das war spitze. Und die junge Freiheit zitiert ihn.
Nur noch das ganz alte Volk dran. Also
Baerbock brenne für ihren Job, sei on fire, führte Wadefuhl aus. Dass sie nun nach New York zieht und dort das Amt der Präsidentin der UN-Generalversammlung übernimmt, habe Baerbock mehr als verdient. Was? Ein bisschen Zeit, auch mit den beiden Töchtern etwas Neues zu entdecken. Und jetzt kommt's. Und ein bisschen mal abzuschalten. Da habe ich gedacht, das klingt ja schon ein bisschen böse. Nicht? Ich meine, angeblich ist das ja so ein wahnsinnig wichtiger Job. Und er sagt, kannst du mal ein bisschen abschalten, Schätzelein. Ja? Also irgendwie... So leicht vergiftet klingt das. Also ich habe ja immer schon gesagt, dieser wichtige UN-Job ist so zwischen Pausenclown und Facility Manager. Ja, hat ja da nichts zu sagen in dem Sinne. Ne? Also die geht da hin und sagt, jetzt sagst du was. Ne? Ja, also vielleicht leichtes Gift noch drin, aber ja, an sich, ich glaube,
leichtes
die wollen uns...
Gift.
Ja, die wollen jetzt so tun, als ob sich alles ändert. So nach dem Motto, wir sind nicht wie die Ampel. Ne? So, wir sind ganz toll und wir respektieren jeden. Ich meine, wenn man bedenkt, wie die vorher über Habeck und Baerbock gelästert haben, also offen und öffentlich, genau diese CDU-Leute, die jetzt von übermenschlichen Leistungen und brenne für ihren Job und sei on fire sprechen. Ne? Naja.
Ja, nichts wird sich ändern. Merz darf dann, du hast es auch schon erwähnt, seine eigenen 500 Fragen beantworten. Anwalt Steinhöfe legt auch immer wieder nach, schickt weitere hinterher und erinnert daran, dass die zu beantworten sind. Ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, dem Ding wird es gehen wie dem Beweiskoffer im Cum-Ex gegen Olaf Scholz oder wie der lückenlosen
Aufklärung. Naja, es gab ja eine Antwort. Es gab ja bereits eine Antwort, ja, und die hat Merz akzeptiert. Es war allerdings eine Antwort, wo eigentlich nichts drin stand. Jedenfalls nicht viel. Und die hat der Merz, das war glaube ich vor der Wahl, schon akzeptiert. Also das Ding ist eigentlich vorher schon, ja.
Deswegen
aber ich bin gespannt, welche NGOs jetzt von Friedrich Merz persönlich mit Millionen betraut werden und ob die Antonio Amadeo Stiftung der Stasi, der Spitzelin Annetta Kahane auch noch dabei ist.
Wenn nicht, dann habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das Personal, was da drin ist, dann halt jetzt wechselt, vielleicht ja in diese neue Abteilung im Kanzleramt, in der das zustellt, zufällig, zukünftig so. Zukünftig und zufällig. Ist das jetzt ein freudscher Versprecher gewesen irgendwie? Dann dunkle Ahnung. Egal. Jedenfalls, die Menschen werden schon irgendwie unterkommen, steht zu befürchten und weiter irgendwie von Steuergeld schmarotzen. Denn es geht ja nun wirklich in jeder Hinsicht so weiter wie bisher. Aber absolut. Und das auch international. Also im Prinzip sind wir ja in der x-ten Wiederholung der Wiederholung des regelmäßigen Wahnsinns. Und wir haben ja vorher drüber gesprochen, es kehrt ja auch so ein bisschen Müdigkeit ein auf breiter Front, oder? Also vielen Kollegen und mir geht's auch so. Es ist mittlerweile die 50. Wiederholung der immer gleichen Plotlinien. Und sie wird immer weniger vertuscht. Immer weniger gibt man sich auch die Mühe, so zu tun, als hätte das irgendwas mit dieser sogenannten Demokratie zu tun. Und es wird offen manipuliert und gelogen. Jetzt auch wieder in Rumänien. Also Rumänien hat jetzt wieder der sogenannte Rechtsextremist doch wieder gewonnen, obwohl annulliert wurde. Und jetzt soll wieder annulliert werden. Also ich meine, das ist wirklich nur noch Dauerschleife der immer gleichen totalitären Terrorscheiße.
Genau, und wir wissen ja, dass die EU dort involviert ist in diesem Wahlbetrug. Ja, das wissen wir, weil es ja der ehemalige Zensurminister oder Zensurkommissar Breton öffentlich zugegeben hat. Ja. Also er hat gesagt, wir werden uns dann wie in Rumänien auch noch woanders einmischen. Also es ist wirklich so extrem offensichtlich. Ja?
Ja.
Also wer falsch wählt, der wird halt die Wahl annulliert. Und mit Rumänien kann man es ja machen, aber die Leute sind wieder auf den Straßen da. Also die lassen sich das relativ wenig gefallen. Und der jetzige Wahlsieger hat ja schon doppelt so viel Stimmen bekommen wie der vorherige, den sie annulliert haben. Also die Leute sind schon richtig on fire. Und die sind wirklich on fire.
Ja, das hast du vorhin kaputt gemacht, den Begriff. Also du hast ihn mit Baerbock kontaminiert und das kann jetzt nicht gut sein. Also das so rumzudrehen, dass das so schnell funktioniert. Derweil im Westen der EU-Staatengefängniskonstruktion das auch so weitergeht, wie wir es immer gesagt haben. Mann, ist das alles langweilig geworden. In dem Fall hat es entlarvt, Kolja Bakhorn hat auf X drauf hingewiesen und teilt mit ab sofort. Gelten strenge Regeln in Spanien für Barabhebungen. Für Barabhebungen ab 3.000 Euro nämlich, die man dort machen möchte, muss man 24 Stunden vorher der Steuerbehörde online, digital, das Ganze melden per digitaler Zertifikatsübertragung. Und wenn es 100.000 Euro sein sollen, dann mindestens 72 Stunden vorher. Wenn man das nicht macht, dann werden Strafen zwischen 1-10% des Betrages fällig, mindestens 600 Euro, maximal 150.000 Euro. Banken können Abhebungen ohne erforderliche Nachweisdokumente verweigern und auffällige Transaktionen auch gleich melden, gleich verplappern. Und auch wiederholte Barabhebungen können kontrolliert werden. Also Fazit, das Schlimmste, was Tom Oliver Regnauer und die anderen prognostiziert haben, ist in Spanien jetzt Realität quasi. Also vielleicht noch nicht ganz. Ne? Also du darfst es ja noch abheben, theoretisch. Aber
aber das ist was wir schon seit Jahren sehen, auch bei Corona. Das heißt, ein Land der EU fängt an mit einer totalitären Maßnahme. Zum Beispiel bei der Impfpflicht war es Österreich, ja. Und hier startet jetzt Spanien und das ist halt der Start für die totale Kontrolle unserer Konten in allen EU-Ländern. Es wird jetzt wahrscheinlich eins nach dem anderen nachziehen. Ja. Und was dafür spricht, passend dazu fordert der Bundesrechnungshof in Deutschland nämlich deutlich strengere Prüfungen von Bargeldumsätzen in konsumnahen Branchen. Also
Zufall. Alles das heißt Zufall natürlich, in unserer Demokratie.
Das heißt aber nicht nur mehr Überwachung, das heißt auch mehr Bürokratie. Also das, was sie eigentlich. Was wollte Fritze Merz nicht die Bürokratie abbauen?
Mit Philipp Amthor.
Ja.
Philipp Amthor als Modernisierer.
Das nimmt alles ein bisschen an Fahrt auf.
Ja. Eben. Und es ist einfach, es ist so schlecht, es kommt jetzt wirklich genau, das war in der guten Story, da kommt es ja anders als prognostiziert. Da haben die Fans Theorien und sagen, nein, der kann unmöglich, der Vater von Luke Skywalker ist ganz jemand anders und ist alle überrascht, dass Darth Vader sind. Aber wenn man genau sieht, was gleich passiert, dann ist es keine gute Geschichte. Und mittlerweile ist es tatsächlich wirklich derartig langweilig. Ja, was soll man sagen? Aber es ist dadurch auch schneller, weil sie sich eben keine Mühe mehr machen, abzulenken und gehen direkt auf genau diese totalitäre Terrorkonstruktion zu, die wir da gesagt haben. Raus aus der EU, kann ich immer wieder nur sagen. Raus aus der EU, nicht überall außerhalb ist es besser. Auch in der Schweiz wird jetzt diskutiert, ob ein Anonymitätsverbot kommen soll. Ob also in der Verordnung, die liegt vor, die sogenannte EID-Verordnung, Anonymitätsverbot und Vorratsdatenspeicherung für große Online-Plattformen ab 5000 Nutzer. Die soll in Kraft treten.
Stell dir vor,
aber
ausgerechnet in der Schweiz.
Aber, ja. Moment einmal, nicht so schnell. Ja. Es wird das Referendum dagegen ergriffen und das Stimmvolk in der Schweiz wird sich damit beschäftigen. Wollen wir es mal abwarten.
Ja. Ja. Währenddessen wir hier ein bisschen drauf schauen, wie Trump März behandeln wird, ja. Also die haben ja, ja, das ist ja auch, wird ja jetzt auch so groß geschnürt. Ah, Merz und Trump haben telefoniert. Ja, Wahnsinn. Und da kommen natürlich nur so ein paar Verlautbarungen von Merz. Also von den Amis kommt gar nichts. Weiß der das überhaupt noch, dass er mit Merz telefoniert? Wusste der überhaupt, dass er mit Merz, genau, wusste der überhaupt, dass er mit Merz telefoniert hat? Und währenddessen hat sich ja Merz, also der kann kein Freund von Trump sein, er hat sich ja schon ausgesprochen beschwert über die Äußerungen aus der amerikanischen Regierung. Wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber geredet, ja, die Deutschland und auch Teilen der EU die Demokratie absprechen. Und Merz hat ja gesagt, es handelt sich um absurde Betrachtungen der Bundesrepublik Deutschland. Er habe sich nicht in den amerikanischen Wahlkampf eingemischt und einseitig Partei für den ein oder anderen ergriffen, ne? So, und beschwert sich. Ich meine, nein, in Deutschland hat sich niemand in den US-Wahlkampf eingemischt.
Vor allem nicht die CDU,
Nein, also ich meine, Lars Klingbeil, da, wortwörtlich, 20.08.24, natürlich wünschen wir uns, dass Kamala Harris jetzt gewinnt. Wo wir unterstützen können, tun wir das auch. Oder wer erinnert sich nicht an die wirklich hübsch absurden Bilder von Ralf Stegner und Luisa Neubauer, die in den USA von Tür zu Tür getingelt sind, um Wahlkampf für Kamala Harris zu machen. Ja. Also ja, das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich, wenn die da drüben einfach zeigen, dass der Kaiser nackt ist. Nicht, dass ich das sehen möchte, aber also Vance und Rubio und Trump zeigen halt, legen den Finger in die Wunde.
Du meinst den nackten Merz? Oh Gott, jetzt sehe ich so einen Mr. Burns da stehen, so ein bisschen über den Simpsons. Ja, da gibt es ja die Folge, wo Burns aus der Dusche steigt und Marge malt ihn an. Ja, für Simpsons-Fans. Ich war immer sehr Hardcore-Fan. Mhm. Jedenfalls, ja, wobei man formal ja sagen muss, er hat ja recht. Also es war ja Klingbeil, es war nicht Merz. Merz hat nicht gesagt, tot dem Trump oder so.
Ja, weil aber Merz, wer wusste damals schon, wer Merz ist?
Das weiß heute
das
noch
war der, das war damals noch der mit dem Bierdeckel, glaube ich.
Das weiß heute noch niemand. Ich schätze mal, selbst seine Familie ist sich nicht ganz sicher, ob sie den kennen, den Typen. Weil so ein Mann ohne Eigenschaften wie den gibt es ansonsten nur in Büchern, muss man sagen. Die einzige ist halt sein, wie Merkel ja sagte explizit. Und wenn Angela Merkel etwas lobt, dann muss das ja stutzig machen. Merkel lobte ja seinen unbedingten Willen zur Macht. Und da gibt es dann so ein bisschen kalt den Rücken runter, ne?
Du, aber es ist, vor dem ersten Wahlgang sehe ich ja plötzlich, also ich habe es mir angeguckt, sehe ich plötzlich, dass Merkel auf der Ehrentribüne sitzt, ja?
Ja, ja.
Und auch sphinxhaft lächelt. Mhm. Da ist mir wirklich kurz der Gedanke gekommen, ups, was bedeutet das für Merz? Und schwupp verliert er den ersten Wahlgang. Da gibt es wahrscheinlich keinen Zusammenhang. Ich weiß es nicht, aber es war mein erster Gedanke.
Ja, ich meine, Klingbeil hat ja danach so einen kryptischen Satz losgelassen, dass er dafür verantwortlich sei, dass es dann im zweiten Wahlgang geklappt habe und so. Also, weiß ich, also vielleicht hat er damit, er trage die Verantwortung, dass im zweiten Wahlgang funktioniert hat. So hat er es wirklich gesagt.
Aha, das heißt, dass es SPD-Leute waren, die vorher.
Genau.
Wobei es können auch Parteien, also aus allen möglichen Parteien Leute gewesen sein. Aber er hat ja dann plötzlich so viele Stimmen bekommen. Ich nehme mal an, da waren auch noch ein paar Grüne dabei, die jetzt dann sicher gehen wollten.
Ja.
Und Linke, ja.
Ja, und Horrorclown Südolf hat ja dann dazwischen getwittert. Das war das schönste Gewinsel dieses Faschos, als er dann auf Twitter winselte. Jetzt ist nicht die Zeit für persönliche Rechnungen, um die zu begleichen. Jetzt muss unsere, und dann kamen die ganzen Phrasen, unsere Demokratie und die liberale Mitte und blablabla.
Das haben sie alle gemacht.
Ja, schon, aber das heißt ja, dass Söder schon dachte, dass da eigene Abweichler sind, ne? Wenn er
ich nehme an, dass dort auch aus der Union Abweichler waren. Ja? Wahrscheinlich
Söder selbst.
Die Unzufriedenheit, aber die Unzufriedenheit ist ja auf beiden Seiten groß. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei der SPD Frau Esken möglicherweise gegen Merz gestimmt hat, Einfach aus Rache an Lars Klingbeil, Also,
gut, das ist das einzig Schöne an der Geschichte, dass Esken jetzt nicht noch Ministerin irgendwo geworden ist. Das war ja nun, also das hätte ja auch noch kommen können. Ich habe es eigentlich schon ein bisschen befürchtet.
Ja, ja. Gut. Nee, ich habe es nicht befürchtet. Nee? Nein, ich habe es nicht befürchtet. Nein, 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 nein. Okay. Also Lars Klingbeil hat sich so spät aufgemacht, um zu sagen, das ist aber total gemein, wie man mit der Esken umgeht. Das finde ich nicht gut. Das hat er gemacht, nachdem sie schon am Boden lag. Okay. Hat er sich kampfbereit vor sie gestellt. Ja, also nee, das war schon klar, dass der die auch loswerden will. Die wollen die. Ich meine, bis auf so ein paar verrückte Frauenverbände wollten die alle loswerden. Ich meine, Saskia Esken, das ist das Gesicht des Stalinismus in der SPD, ja? Und nee.
Zumindest das hässlichste Gesicht des Stalinismus in der SPD, gibt ja noch andere. Während sich also Deutschlands Regimetruppe weiter zerlegt und wir können einfach davon ausgehen, nach allem, was wir bisher gesehen haben, dass es kaum besser weitergehen wird oder besser für die und doch offensichtlicher für uns. Ich bleibe ja bei meiner Prognose, dass es dieses Jahr in sich zusammenfällt. Läuft es in den USA? Ja, wie eigentlich? Also die Anti-Trump-Presse sagt natürlich schlecht, er kriegt nichts gebacken, nichts funktioniert und wenn man sich die Fakten anguckt, sieht es ein bisschen anders aus. China wertet seinen Renminbi ab wie verrückt und hat 40 Banken geschlossen in letzter Zeit, was man kaum mitbekommen hat, weil sie in diesem Handelskrieg gegen Trump ordentlich Probleme haben. Und jetzt verkündet...
Moment, wenn sie den... Ja, aber eigentlich, also was Trump möchte, dass sie ihn aufwerten, ne? Yuan oder Renminbi.
Ja, ja.
Also sie sind noch auf Konfrontationskurs.
Ja, absolut, absolut. Sie kämpfen. Er hat absolut nicht gewonnen gegen China, nein, aber China hat kräftig zu knabbern daran und scrambled, wie man so schön sagt im Angelsächsischen. Also die rödeln und versuchen etwas zu reißen. Es gibt ja auch wieder etwas entspanntere Töne zwischen den beiden. Man will verhandeln und sprechen. Und Trump verkündet, großspurig wie es seines Art ist, den besten, größten und tollsten Handelsdeal aller Zeiten, den das Universum jemals gesehen hat. Ja. Der beträfe angeblich Großbritannien und ihn. Und wenn man dann fragt, zeig mal, also wie sieht denn jetzt das dickste, größte und beste aus? Leg mal auf den Tisch. Dann sagt er, ja, geht gerade nicht. Die letzten Details werden noch ausgearbeitet. Also in den kommenden Wochen werden wir alles sehr genau wissen.
Ja, wobei die Süddeutsche da schon einiges geschrieben hat dazu, weil ich habe jetzt auch geguckt, was kann in diesem Deal stehen, ja. Und also tatsächlich ist das gar nicht schlecht für Keir Starmer, also für die Engländer, ja, weil die hatten das große Problem, dass die plötzlich, also die exportieren relativ viele Autos auch in die USA, ja. Und plötzlich waren da 25% drauf. So. Und da haben die jetzt anscheinend einen Deal gemacht, dass sie eine Quote von 100.000 britischen Fahrzeugen einführen mit einem reduzierten Zoll von 10%, ja. Und Flugzeugteile von Rolls-Royce sollen ganz zollfrei in die USA eingeführt werden. Wahrscheinlich brauchen die die da, ja. Und im Gegenzug kauft Großbritannien halt Flugzeuge von Boeing und Und die Zölle auf britischen Stahl und Aluminium sollen komplett aufgehoben werden. Also wenn man so durch die Netze geht, also durch X und sich das anschaut, die Reaktionen, dann sind die immer je nachdem, aus was für einer politischen Richtung man kommt. Ja. Also man findet wenig im Moment, wo man sagt, verlässlich. Mhm. Ich kann ehrlich gesagt das jetzt gar nicht so richtig einschätzen. Aber natürlich, wenn Donald Trump sagt, ich habe den Größten, ich habe den Besten, ich habe den Längsten, das kennen wir ja inzwischen. Ja, also da... dann muss man dann doch nochmal das Höschen aufmachen.
Aber machen wir das Höschen auf, aber er hat seinen ersten Deal offensichtlich und geht diesen angekündigten Deal, sagt Ex-Banker Hermann aus meiner Sicht immer sehr treffend. Man muss halt auf das gucken, was Donald Trump sagt und nicht unbedingt so sehr darauf hängen bleiben, wie er es sagt. In der Art, wie er es sagt, schockt er natürlich ganz kalkuliert. Er ist entgegen dem, was behauptet wird, wahrscheinlich auch nicht der Dümmste und kommt damit durchaus weiter mit dem, was er da tut. Und dieser Deal scheint tatsächlich Realität zu sein. Und auch mit seiner Anti-Woke-Politik ist er jetzt offensichtlich im Militär durchgedrungen, nachdem das Ganze erwartungsgemäß von Supreme Court den USA geschrieben Welt jetzt, nachdem der auf Antrag von Trump den Weg für das Transgender-Verbot freigemacht hat, äußerte sich nun Pete Hegseth in einem Video unmissverständlich. Hegseth nahm eines auf, in seiner clownesken Weise, muss man wirklich sagen, wieder angezogen, mit seinem US-Stars and Stripes-Einstecktuch und karierten Anzügen. Keine Transpersonen mehr im US-Verteidigungsministerium, schrieb er dann auf X und erklärte in dem Video, keine Kerle mehr in Kleidern, wir sind fertig mit diesem Scheiß. Recht deutlich und befreiend.
Ja, also da habe ich ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Geschichte. Ja, also die wollen ja sogar Krankenakten geprüfen, um weitere Transmenschen im Militär ausfindig zu machen. Ja. Also die sich nicht gemeldet haben, ja, die wollen denen hinterher schnüffeln und das ist totalitär. Genau wie die Forderung bei uns AfD-Mitglieder aus dem Beamtentum zu entlassen. Ja, Also nur deswegen, weil sie Mitglied bei der AfD sind oder nur deswegen in Amerika, weil sie Transmenschen sind. Also das, mir gefällt das überhaupt nicht.
Stimmt zu.
Also es sollte jetzt in beiden Fällen darauf ankommen, wie jemand seine Arbeit erledigt. Ja. Und also im Grunde macht die Trump-Regierung das von rechts, was die Biden-Regierung von links gemacht hat. Was das angeht hier, ist es dasselbe. Ja?
Die Ankündigung, ja, stimme zu. Aber noch haben sie es nicht gemacht. Und man muss jetzt wirklich gucken, wie es umgesetzt wird. Man kann es auch so verstehen.
Ja, aber sie sagen es ganz deutlich. Wir werden alle entlassen, die sich als transgeschlechtlich bekennen. Und dann wollen wir die anderen, die sich nicht bekennen, die wollen wir suchen. Und
ja, also, nee.
Das finde ich nicht okay.
Nee, die haben nicht gesagt, sie wollen jetzt gucken, wer heimlich privat trans ist oder sowas. Das haben sie nicht gemacht.
Nein, die noch nicht offen dazu stehen, zum Beispiel. Ja, da wollen sie durch das Studium von Krankenakten,
richtig, die Krankenakten
darauf kommen. Also das, ganz ehrlich,
ich stimme dir doch zu.
Das stinkt zum Himmel. Warum sagst du dann immer Aber?
Na, weil es noch ein Aber gibt. Und sie haben eben nicht gesagt, wir studieren nur die Krankenakten und gucken, wo vielleicht noch einer versteckt sein kann. Nein, warte doch mal kurz. Lass mich doch auch noch. Es war ja im Kontext der Frage, wer da im Militär so auftreten möchte oder es mal getan hat und jetzt dann vielleicht verheimlicht nach dem Motto, so, ich war zwar vorgestern, habe ich verlangt, dass ich hier als Transgender-Offizier euch die ging. Es geht tatsächlich, es geht im Kontext eindeutig um das Auftreten im Militär. Ich stimme dir völlig zu. Wenn das in irgendeiner Weise ausgelegt wird oder dann so zu verstehen ist,
vorher
ist es doppelt
deutlich. Aber von denen, ja gut, das sind halt einfach Mitläufer. Vorher warst du der tolle Hecht, wenn du dich als trans geoutet hast im US-Militär, ja. Da wurdest du halt vielleicht noch befördert und so. Und jetzt ist es halt anders. Dann verstecken sie es halt. Also das ist Mitläufertum. Aber deswegen, ich meine, Mitläufertum ist ja das Übel der Menschheit. Ja. Aber deswegen jetzt die Leute rauszuschmeißen, also da bin ich extrem kritisch dagegen. Ja.
Also es wird drauf ankommen, wie sie es umsetzen und was tatsächlich jetzt folgt. Darauf können wir uns vielleicht einigen, weil wenn sie tatsächlich sozusagen da Hexenjagd betreiben und irgendwelche Krankenakten durchgehen, dann würde ich dir vorbehaltlos zustimmen und sagen, das wäre dann genau zu viel in die andere Richtung.
Aber genau das haben sie angekündigt, ne? Also zumindest mal gesagt.
Ich verstehe es anders. Ich verstehe es anders.
Ja,
man kann es auch so interpretieren. Wir werden es sehen. Mal wieder. Eine andere
Also das Ministerium hat gesagt, dass sie Krankenakten prüfen
wollen.
Ja,
doch. Habe ich doch auch schon zweimal bestätigt. Aber ich sage ja, in dem Kontext, in dem das veröffentlicht wurde, habe ich es nach den Äußerungen von Hexet so verstanden, dass es eben darum geht, dass die das im Militär vor sich hertragen und am Ende jetzt vielleicht leugnen
haben.
Sollten.
Ja. Ja, das ist das. Das sind diese Mitläufer. Vorher wurden sie halt gelobt und jetzt werden sie gefeuert. Super.
Okay. Lass uns abwarten, wie sie es umsetzen, weil so ganz so relevant ist es für mich dann doch nicht, wie da im US-Militär mit Transgender-Geschichten umgegangen wird, bei aller Zustimmung
dafür. Das ist
dafür.
Schon ein Zeichen. Es ist schon ein Symbol, wenn sie das so tun.
Machen wir noch ein Stündchen zu Transgender.
Ich darf doch auch noch mal
natürlich
sagen,
wir
sind zu zweit. Ja, wie nett.
Eine Stunde
also immer,
Transgender.
Immer wenn ich was sage, sagst du, ja doch.
Na gut, du hast es nun schon dreimal gesagt. Bitte ein neuer Aspekt.
Ja, aber du wiederholst dich ja auch die ganze Zeit. Da muss ich nochmal wieder einen draufsetzen. So einfach ist das.
Okay, Kindergarten, mein Schäufelchen und das letzte Wort.
Dann hör einfach auf.
Damit. Milena Prerado mit dem letzten Wort zu US-Militär-Transgender-Fragen. Bitteschön. Das ist jetzt kindisch, meine Damen und Herren, das ist kindisch. Du, ein ganz anderes Ding, was noch aufpoppte aus den USA, relativ kurz jetzt, bevor wir uns hier heute trafen, hat mich doch irritiert. Alex Jones kommt mal wieder mit einer Geschichte, die tatsächlich scheinbar von mehreren gestützt wird und dies dann in sich hat. 21 Trillionen, wirklich Trillionen US-Dollar sind...
Also Billionen.
Trillionen. Trillionen.
Bei deren... Also bei uns sind das, glaube ich, Billionen. So habe ich es gelesen.
Achso, in der Übersetzung, ja. 21 Billionen nach deutscher, scheinbar bei Trillionen US-Dollar, Trillions da, sind verschwunden in den USA. Und zwar verschwunden über die letzten gut 10 Jahre aus den US-Budgetangaben. Da not accounted for, das heißt, die gingen rein nachweislich als Einnahmen des US-Staates und der Regierung, wurden im Budget sozusagen eingebucht, aber sind dann im Budget nicht ausgebucht worden, also irgendwie verschwunden. Bei einer Wirtschaftsprüfung würde man sagen, upsi, wo ist denn das, wo ist das Geld hin, das müssen sie versteuern. Die Behörde muss es zwar nicht, oder die Regierung muss es nicht versteuern, aber erklären, was sie damit gemacht hat. Und das tut sie nicht. Sie macht nicht mal geltend, dass das für Geheimprojekte irgendwie verwendet wurde, also die sind weg. Und diese 21 Trillionen, eine gigantische Summe, werden dann diversen Quellen, die Alex Jones dann zitiert, die sie vorführt, die auch Tucker Carlson im Interview hatte, nach Angabe dieser Recherchegruppe, für den Bau von unterirdischen Anlagen, und zwar zivilen wie unbekannten Anlagen, aus gedehnten Verkehrsnetzen und geradezu unterirdischen Städten. Secret Underground Cities and Railways verwendet. Da sind zum Teil Dinge ganz offen bekannt, in den Washington DC beispielsweise, unterirdische Verbindungsstraßen zwischen dem Weißen Haus und anderen Orten, Einfahrten und Ausfahrten in diese unterirdischen Tunnels, neben in gewissen Hotels und irgendwelchen simulierten Läden, die man schon kennt, was wohl offene Geheimnisse zum Teil waren und zum Teil tatsächlich ganz offen bekannt. Und dieses ganze Netzwerk soll riesig groß sein, insbesondere um Pittsburgh wohl, soll wohl viel sein. Und die Frage ist jetzt, das ist aber Frage von Jones und seinen Zeugen dort, was genau soll nun in diesen Städten, wo sind sie eigentlich? Da gibt es nur Theorien zu. Was genau soll da drin sein? Da reicht natürlich dann die Ideen wieder von UFO-Forschung bis hin zu allen möglichen Dingen. Und gibt es sie tatsächlich? Aber zumindest beschäftigen sich sehr viele verschiedene alternative Medien damit und haben sehr viele Quellen, die zum Teil auch Material vorlegen. Ist schon eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt.
Ja, es ist wirklich interessant. Vor allem diese Städte sollen ja angeblich dann dazu dienen, die Elite vor der Apokalypse zu schützen.
Ja.
Also wir werden vor den Bus gestoßen und die müssen dann da unten möglicherweise mit einer künstlichen Sonne, ich weiß nicht, ich stelle mir das jetzt auch nicht so richtig schön vor, da unten, also unter der Erde oder unter den Ozeanen sollen ja auch diese Städte gebaut werden. Ne? Also es hört sich jetzt wirklich ein bisschen James Bond-mäßig an, aber diese Catherine Austin Fitz, also diese Frau, die ja auch bei Tucker Carlson war, die hat ja ursprünglich ganz erfolgreich Karriere in der Finanzwelt gemacht, ja, und ist dann zu einer gefeierten Kritikerin von Kontrollstaat und Finanzpolitik und ja, Bargeldabverschaffung und sowas geworden. Also das ist jetzt nicht irgendeine Tusse, die da irgendwas behauptet, ne? Und es ist schon hochspannend und ganz ehrlich, nach den letzten Jahren würde ich gar nichts ausschließen. Ne?
Eben.
Ob der Deep State sich da irgendwie ein Ferienparadies baut, das ist sehr, sehr gut möglich. Ja.
Ne, im Ferienparadies ist das eine, die natürlich sofort die Frage, was für eine Apokalypse soll da kommen und was wird da vermutet. Da gibt es jetzt die beliebteste Theorie, scheint mir zu sein, in dem Zusammenhang, dass irgendwelche Veränderungen in der Erdoberfläche ausgelöst durch Erdkern, das erinnert auch wieder an Hollywood-Filme, durch Erdkernveränderungen und Rotationsveränderungen dazu führen, dass ganz andere Teile der Erdoberfläche überflutet werden, wir also eine Art Extinction, Near-Extinction-Event erleben und nur die Menschen, die sich eben die Reichen und Mächtigen, die sich in diese unterirdischen Städte flüchten können, die wird das dann überleben. So die Theorie und mir geht es ganz genauso.
Ja, da gab es doch mal so einen Film mit John Cusack, wo dann die Erde quasi überflutet wurde, ja, vollkommen, und es gab dann so zwei Archen oder drei Archen und aber halt auch nur für die Elite. Also genau so klingt das im Grunde, ne?
Es ist halt leider alles schrecklich plausibel, ne? Das, als abgesehen von der Erdkerntheorie, das kann ich nicht beurteilen, aber plausibel.
Ja, vor allem, dass diese dass die 21 Billionen definitiv so eine Art Schattendasein gefristet haben und dass die einfach fehlen, ne?
Ja. Ja, das ist zumindest klar, wird auch nicht bestritten. Das Geld ist irgendwie offensichtlich weg. Worüber es weggeschoben wurde, haben Trump und Musk ja gezeigt mit USA, dass dieser Apparat dafür da ist, das Geld wegzuschaffen und das Korruptionsnetzwerke zu schleusen. Das ist bewiesen, dass dieses Geld weg ist, ist jetzt unbestritten. Und die Frage ist jetzt, dass auch diese Städte in Teilen existieren, diese unterirdischen Anlagen, zum Teil offiziell militärisch, zum Teil zivil, zum Teil irgendwie als Schutzeinrichtung, ist auch klar. Und jetzt die Frage halt nur, wie ausgedehnt und wofür? Schon gruselig.
Ja, sie hat ja, glaube ich, Fitz hat ja im Grunde von 170 Anlagen gesprochen insgesamt. Mhm. Also, das ist jetzt nicht wenig.
Nee, ist es nicht. Tja, auch das werden wir wohl sehen und weiter verfolgen. Und derweil ist dann, und damit schließen wir dann relativ schnell und hart wie immer, die wirtschaftliche Situation im EU-Rest, so der Welt, der westlichen, sagen wir nicht unbedingt besser. Die EU hat jetzt bekannt gegeben, sie macht den vollen Nordkorea-Kurs und verbietet komplett russische Gasimporte. Die Nachdenkseiten schreiben, Selbstmord auf Raten, ginge es nach einem Plan der EU-Kommission, der gestern vorgestellt wurde, soll russisches Erdgas spätestens bis Ende 2027 in allen EU-Staaten verboten werden. Natürlich, sollte dieses Vorhaben umgesetzt werden, würde die EU sich energiepolitisch noch stärker von den USA abhängig machen. Überraschung, Überraschung.
Also das ist schon verrückt. Also der EU scheint der Wirtschaftsabsturz offensichtlich nicht schnell genug zu gehen. Ja? Also ich meine, wir wissen ja auch, mit Friedrich Merz wird ja wahrscheinlich auch nicht viel anders. Ja? Also Deutschland soll ja bis 2045 klimaneutral werden. Ich meine, muss, weil es jetzt ins Grundgesetz kommt. Atomenergie wird weiter ausgeschlossen. Also Merz setzt ja genau wie die Grünen auf die Erneuerbaren. Und ganz lustig, der war in einem Interview mit der ARD, mit Brennpunkt, da hat er im April auf die Frage, also der März, ob die Autoindustrie vor einem Strukturwandel stehe, wie die Stahlindustrie und der Bergbau, also das heißt übersetzt, ob die Autoindustrie auch verschrottet wird, ja. Da hat Merz geantwortet, das Wichtigste ist, den Frieden zu sichern. Ich meine, wirklich, wirklich. Das hat er dreimal gesagt. Er hat die Frage nicht beantwortet. Mhm. Und das klingt ja nach Waffen, Waffen, Waffen. Und damit machst du jetzt auch keine Wirtschaftsnation und Industrienation heile. Aber eins wollte ich noch erwähnen. Hast du das zufällig bei Lanz gesehen? Aber du guckst das ja nicht.
Doch,
mit der grünen
doch,
Chefin Franziska Brandner.
Du meinst den unehelichen Sohn von Friedrich Steinmeier. Oder nein, er ist nicht Friedrich, sondern von Herrn Steinmeier und Frau Honecker, ja. So sieht sie aus mit dieser Brille und dem Auftreten. Also,
okay. Naja, gut. Gut. Jedenfalls ist sie Grünchefin jetzt, ja. Und die war ja vorher Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Ja. Und das ist ganz wichtig, weil, um zu verstehen, worauf sie hinaus will, die hat es jetzt nicht so mit Zahlen, ja. Was ja für eine Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Ja, das war so lustig. Die hat von bei Lanz von dem Infrastrukturfonds gesprochen. Und der war, wir haben ja einen Infrastrukturfonds von 300.000 aufgelegt. Aha. Dann, Lanz musste auch ein bisschen überlegen. Dann hat er gesagt, ja, Millionen. Ach ja, sagt sie, ja, Millionen. Und dann sagt Lanz, Milliarden. Und dann hat die es erst kapiert. Also als er sie zum ersten Mal korrigiert hat, hätte ihr schon auffallen können, dass es sich um Milliarden handelt. Und zu ihrer Entschuldigung sagte sie dann, es sind Summen, die groß sind, über die wir hier reden. Ja, Frau Brandners Kompetenz ist nicht insolvent,
sie hatte Migräne.
Sie
hatte Migräne.
Migräne, genau. Migräne. Das ist die Reichine-Krankheit, genau.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, so ist es. Und weil die EU eben so gut wirtschaftet, da, also zumindest könnte man das vermuten, wobei auch da, Disclaimer, natürlich hat in unserer Demokratie, ihr wisst es draußen, gar nichts mit irgendwas zu tun. Jedenfalls fordern 12 EU-Staaten jetzt die Lockerung der Defizitregeln. 12 EU-Länder der Europäischen Union haben das wohl beantragt, vermeldet TKP. Am 30. April hatte die Kommission vorgeschlagen, den Mitgliedstaaten zu erlauben, ihre Verteidigungsausgaben 4 Jahre lang um 1,5% des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr zu erhöhen, ohne Disziplinarmaßnahmen einsetzen sollen. Das würde normalerweise sonst bei 3% des Bruttoinlandsprodukts passieren. Und diese Defizitregeln wollen sie jetzt eben weiter aufweichen. Und da würde ich mal eine Abschätzung abgeben, das kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Also wie soll es auch anders gehen?
Ich sag dir, Schulden machen bis zum Krieg. Das ist, glaube ich, also niemand überlegt mehr, wie er jetzt einen ausbalancierten Haushalt herkriegt. Das ist vollkommen wurscht geworden, ja.
So ist es.
Also in Deutschland sowieso, wie wir ja wissen. Ne?
So ist es. Und letzte Woche
illegale Schuldenaufnahme. Ja. Was wolltest du sagen?
Letzte Woche ist nur kurz und schmerzvoll. Letzte Woche hatten wir schon berichtet, VW und BMW hatten ja ihre Quartale, nein, VW und Mercedes hatten ja bereits ihre drastischen Einbrüche von 40% im Gewinn vermeldet. Jetzt vermeldet auch, letzte Woche waren es VW und ich komme völlig durcheinander, waren es VW und Mercedes und jetzt vermeldet BMW nur 26,4% Gewinneinbruch im
Automarkt.
Das war jetzt hart. Und der Logistikkonzern Rhenus schließt einen seiner deutschen Standorte vollständig. Die gesamte Belegschaft wird entlassen. Die überbordende Bürokratie sowie die hohen Energiekosten haben den Standort unprofitabel gemacht. Ja, das ist deutsche Wirtschaft. Im Kleinen.
Hast du noch einen? Ach ja, Warren Buffett hört auf, ne?
Stimmt. Der muss wahrscheinlich seine unterirdische Stadt einrichten gehen.
Der größte Investor ever. Wobei, also ich mag ja, oder besser gesagt, die Ehrlichkeit eines seiner klassischen Sprüche. Er hat ja gesagt, es herrscht Klassenkrieg, richtig. Aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen.
Das macht jetzt irgendwie nicht heiterer.
Nee, aber das ist Warren Buffett.
Stimmt.
Und das ist erfrischend ehrlich.
Das stimmt. Das ist er. Und damit geht das, ich glaube, Orakel von Omaha war ja sein Beiwort oder sein Beiname, weil er da immer prophetische Wirkung hatte mit seinen Investitionen. Und das Letzte, was ich eben davon hörte, dass Warren Buffett ja eine Rekordmenge Geld locker gemacht hat, also eigentlich auf Einkaufstour, also alles verscherbelt hat, was er irgendwie haben könnte, um dann billig zu kaufen. Nun geht zwar er persönlich, aber sein Investmentvehikel, sein Fonds, den gibt es ja weiter, einen Nachfolger wird es geben. So dass da die Arbeit auch weiterläuft, was jetzt auch nicht heiterer ist, wenn ich drüber nachdenke, dass die Heuschrecke lebt weiter. Nur Warren Buffett, der geht halt irgendwo in die unterirdische Stadt und macht da was auch immer. Ihr Lieben, es ist doch diese Woche so. Unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden eben nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Olaf Scholz, Angela Merkel oder Fritze Merz endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Nur wir selbst können es sein, die unser Land von Syndikaten der EU und NATO oder Vereinten Nationen befreien und sie samt unserer Kolonialherren aus dem Land jagen. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es hier werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und Milena Preradovic für das gute Gespräch. Das war Nummer 189 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungszug. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.